schreiben. Das heißt, diese Anbahnung, diese Kontaktaufnahme kann einfach bei uns nicht stattfinden. Und gleichzeitig, das haben wir ja auch gehört, ein Kritikpunkt, die Monetarisierung, also dass viele Experiences die Kinder dazu animieren, Robux auszugeben. Auch das findet bei uns nicht statt. Es gibt keinerlei frei zu kaufende Vorteile oder sowas. Man wird auch nie dazu aufgefordert, irgendwie Geld auszugeben oder irgendwas in der Hinsicht zu tätigen.
Also, man verliert kein Geld, man kommt nicht in Kontakt mit anderen. Das waren ja die gefährlichen Punkte eben im Beitrag. Aber was ist denn nun an diesem Spiel Bau die Burg so besonders? Worum geht es? Worum dreht sich dieses Spiel?
Also, man kann sagen, Bau die Burg, die Gräfin ist einer Baustelle aus dem Hochmittelalter, Frühmittelalter vielleicht eher nachempfunden, haben wir sehr viel recherchiert, wie diese Baustellen aussehen, wie Burgen eben damals gebaut wurden. Und die Ergebnisse dieser Recherche sind eben in dieses Spiel eingeflossen. Und bei unserer Experience können die SpielerInnen eben gemeinsam Ressourcen abbauen, Holz, Stein und Kalkmörtel, die auch damals eben zum Bau von Burgen und Festungen verwendet wurden. Und dann können sie gemeinsam eine Burg bauen. Da gibt es dann so ein paar vorgefertigte Bauteile und aus diesen Bauteilen kann man dann frei der Fantasie nach eben verschiedenste kleine virtuelle Burgen gemeinsam da errichten.
Also wenn man so will, lernt man etwas über alte Techniken im weitesten Sinne.
Ja, genau, auf eine sehr spielerische Art und Weise. Also wir vergleichen es so ein bisschen mit vielleicht so Museumsdörfern, ja, wo man ja auch so implizit sich da durchbewegt und so ein bisschen was von der Epoche, von dem Flair und dem Gefühl mitbekommt. Und das ist sozusagen das Gefühl, das wir auch mit unserer Experience vermitteln wollen. Und man lernt eben einfach, wie wurden Burgen gebaut. Es gibt auch so eine Figur in unserer Experience, einen sogenannten Gelehrten. Und dieser Gelehrte hat ganz, ganz viele interessante Fakten, ja, über den Burgenbau und wie das genau war und wie die Leute diese Burg gelebt haben. Und so schaffen wir einen Inhalt, den UserInnen erlaubt, was über das Mittelalter zu lernen, aber eben auf eine sehr spaßige, spielerische Weise, die nicht so didaktisch daherkommt.
Es ist nicht das erste Game von der ARD. Es gibt das Tatort-Game, es gibt das Lernspiel Nachrichtmacher. Warum aber nutzt die ARD die Plattform Roblox, obwohl die so umstritten ist?
Es ist einfach eine sehr, sehr beliebte Plattform, wo sehr viele junge Menschen sich aufhalten. Auch diesen jungen Menschen fühlen wir uns natürlich verpflichtet, ja, für die Angebote und Inhalte zu schaffen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ja, man kann natürlich, welche Schlüsse ziehen wir daraus, dass auf dieser Plattform auch problematische Inhalte sind. Da kann man jetzt sagen, okay, wir ziehen uns da ganz von zurück. Deswegen hören die Leute nicht auf, das zu spielen. Und für uns war der konsequentere Weg zu sagen, okay, wir schaffen auf dieser Plattform, der berechtigter Kritik ausgesetzt ist, wir schaffen auf dieser Plattform eben einen Ort, eine Experience, wo eben UserInnen, junge Menschen einfach Spaß haben können, sich sicher fühlen können. Und versuchen so von innen heraus ja eine Veränderung herbeizuführen. Also, weil die Plattform gibt es normal. Und das können wir ja nicht dran ändern.
Dahin gehen, wo die Zielgruppe ist.
So ist es.
Philipp Röding war das Redakteur für das ARD-Online-Spiel Bau eine Burg für die Gräfin auf der Online-Gaming-Plattform Roblox. Früher gab es nicht viele Alternativen zu einem schnöden Spickzettel, wenn jemand bei einem Test betrügen wollte. Heute gibt es da sehr viel mehr Möglichkeiten und die werden bei der theoretischen Führerscheinprüfung zunehmend zum Problem. Aus Angst durchzufallen werden immer mehr Fahrschüler sehr kreativ beim Betrügen. Aus Nordrhein-Westfalen berichtet Stefan Hase.
Die Betrugsversuche sind heute inzwischen teilweise Hollywood-reif. Entweder haben die Fahrschüler bei der Prüfung einen Knopf im Ohr, über den sie von außen Informationen über die richtige Antwort bekommen, oder sie haben irgendwo am Körper eine Kamera versteckt und auf dem Oberschenkel zusätzlich so eine Art Buzzer kleben. Das läuft dann so ab, dass eine zweite Person, die meist im Auto vor dem Prüfungsraum wartet, über die Kamera die Prüfungsfragen mitliest und dann per Knopfdruck bei der richtigen Antwort so einen kleinen Elektroimpuls auf dem Oberschenkel des Fahrschülers auslöst. Die perfideste Masche hingegen, die auch definitiv strafbar ist, ist die eines Doppelgängers. Also die Betrüger organisieren das so, dass sie ein Double in die Prüfung reinschicken, reinmogeln, der die Fragen dann beantwortet. Und sollte das auffliegen, droht sogar Gefängnis. Denn
wenn man ein Double einschleust, ist im Hintergrund, hat immer ein Passmissbrauch stattgefunden. Und das ist eine Straftat. Passmissbrauch heißt, der richtige Bewerber, der muss ja dem Double seinen Pass geben, damit er bei uns als in Anführungszeichen richtiger Bewerber durchgehen kann.
Hat mir Arne Böhne vom TÜV Rheinland gesagt, die Zahl dieser Betrugsfälle hat sich in den letzten 4 Jahren sogar verdoppelt. Und sowohl der TÜV als auch der Verband der Fahrlehrer in NRW sprechen inzwischen von organisierter Kriminalität, die dahinter steckt. Bis zu 1.500 Euro sollen die Fahrschüler bereit sein, an die Betrüger zu zahlen, um die Prüfung zu bestehen. Aktuell ermittelte auch die Kölner Staatsanwaltschaft gegen 3 Verdächtige, die den Führerscheinbetrug gewerbsmäßig anbieten sollen.
Kultur.
Mit dem Drama The Florida Project von 2018 gewährt der Regisseur Sean Baker einen einfühlsamen Blick auf die Menschen am Rande der US-Gesellschaft. Moni ist 6 Jahre alt und lebt mit ihrer jungen Mutter Haley im abgewirtschafteten Magic Castle Motel. Dort wächst sie direkt vor den Toren von Disney World auf. Doch eines Tages droht ihr Alltag aus den Fugen zu geraten. The Florida Project, einer von vielen Filmen, die jetzt in der Arthouse-Reihe auf Dreisat in der Dreisat-Mediathek zu sehen sind. Norbert Kunze stellt sie vor.
Fuck you!
Intensiv, schonungslos, ehrlich. So präsentiert sich das US-amerikanische Independent-Kino. Es ist der andere Blick auf Amerika, fernab vom Glanze Hollywoods.
Wir haben kein Geld, so ein Scheiß.
Wo wir gerade davon sprechen? Du hast die Miete für diese Woche noch nicht gezahlt.
Denkst du, ich weiß das nicht? Chill.
Nahezu dokumentarisch nähert sich das Florida Project einer Wohnsiedlung direkt vor den Toren Disneylands. Der Kontrast könnte nicht größer sein.
Sie und Ihr Freund Scoot haben mein Kind und mein Auto vollgespuckt.
Warst du dabei? Hast du es gesehen?
Ja, hab ich. Und der Vater von Ihrem Freund sagt, sie bauen ständig so einen Scheiß.
Stimmt gar nicht.
Das kleine Mädchen Moni lebt mit ihrer Mutter Haley in prekären Verhältnissen. Es gibt ständig Ärger mit den Nachbarn, das Geld reicht kaum für die Miete, der Rauswurf droht. Einzig Verwalter Bobby zeigt mitunter Verständnis.
Sie hat meine Sachen durchwühlt und 4 Scheißbänder geklaut.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Tja, sie kennt sie gar nicht. Sie haben sich wohl geirrt.
Ähnlich ergeht es Nikki in New York. Sie gehört zu den Underground People, haust als obdachloser Junkie mit Tochter Little in einem stillgelegten U-Bahn-Schacht.
Werden wir gleich zusammen hochgehen?
Nein, es ist noch nicht so weit, hörst du? Die anderen können tun, was sie wollen, aber du und ich, wir müssen warten, bis deine Flügel gewachsen sind.
Als die Behörden den Schacht räumen lassen, beginnt Topside die Flucht ins Ungewisse in den Straßen von New York. Das Drama nimmt seinen Lauf.
Und wieso bist du jetzt oben?
Weil fremde Leute in unserem Haus waren. Wir mussten weglaufen.
Oh, und was haben die Leute in eurem Haus gemacht?
Sie haben geschrien.
Sie haben euch angeschrien?
Dramatisch auch die persönliche Lage von Alex. Die junge Frau will unbedingt in das Ruderteam an ihrer Universität.
Rudern ist nicht für jeden geeignet. Es ist eine große zeitliche Belastung. Nicht jeder ist bereit, die letzte Hürde zu nehmen.
Aber ich bin es.
Die Schönheit des Rudersports, konträr zur Hässlichkeit neiderfüllter Motivation. Die Novizin erzählt von Erfolg und Rückschlägen am Rande der Selbstzerstörung.
5 Uhr morgens? Ich dachte, das Training findet nachmittags statt.
Die Uni macht 2 am Tag.
Wann willst du denn mal schlafen? Bis dann!
Auftakt zur American Independence-Reihe bildet die Geschichte vom Mittelstandspärchen Greg und Alex in Brooklyn. Die heile Welt gerät ins Wanken, als ihr Sohn nonkonforme Neigungen zeigt.
Du kaufst ihm jede Disney-Prinzessinnen-DVD, die du findest. Und dann drehst du durch, wenn die Leute mit dir darüber reden wollen. Ich meine, ist es ein Wunder, dass er verwirrt ist?
Ob ein Kind wie Jake, die Novizin, die Flucht ins Ungewisse oder das Florida Project, die Arthouse-Reihe zeigt Filme in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels. Kompromisslos, relevant, hochaktuell.
Jake ist was Besonderes. Er macht immer gern Sachen auf seine eigene Art, das weißt du doch.
Alles zu sehen in der Dreisat-Mediathek. Norbert Kunze berichtete.
Es gibt diese Entscheidungen, die unser Leben nachhaltig prägen.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Zum allerersten Mal ist es so, dass alle Länder sich verpflichtet haben, dem Klimawandel entgegenzutreten.
Um unsere politische Gegenwart zu verstehen, hilft es, immer mal wieder zu den Ursprüngen zurückzukehren.
Und genau das machen wir in unserem Podcast Die Entscheidung.
Hallo, wir sind Christine Auerbach
und Jasmin Brock. Zusammen mit Experten und Expertinnen und Leuten, die wirklich dabei waren, analysieren wir politische Ereignisse und klären, welche Folgen sie bis heute für uns haben.
Wir lassen die Entscheidungen lebendig werden. Was ist passiert und warum? Und wir diskutieren, was haben sie mit unserer Gesellschaft gemacht? Wenn Sie also wissen wollen, wo die Wurzeln unserer Gegenwart liegen und woher das alles kommt, sind Sie bei uns richtig. Die Entscheidung. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ein umstrittener Medienvergleich hat Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in die Kritik gebracht. Wir berichten ausführlich in der kommenden Viertelstunde nach den nächsten Nachrichten um 23 Uhr.
23 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Christian Schwiezke. Guten Abend. Israel hat die angekündigte Offensive auf Gaza-Stadt begonnen. Der Plan von Israels Regierungschef Netanyahu stößt international auf Kritik, weil damit viele weitere Palästinenser vertrieben werden. Wie es der Bevölkerung in Gaza-Stadt gerade geht, berichtet Christian Limpert, WDR Tel Aviv.
Die Menschen in Gaza-Stadt, mit denen wir Kontakt haben, die berichten von großer Angst, von großer Ungewissheit. Sie sagen, sie haben Angst vor dem Moment, wo der Aufruf dann eben kommt, die Stadt zu verlassen. Sie sagen, es gibt keinen anderen Ort, an den sie können. Viele wollen bleiben. Und sowohl Menschen dort als auch hier in Israel haben immer noch ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch noch zu neuen Verhandlungen über eine Waffenruhe kommt. Die Hamas hatte ja zuletzt weitgehend einem Angebot oder einem Vorschlag des US-Gesandten Witkopf zugestimmt. Darüber möchte nun morgen auch das israelische Kabinett beraten. Das ist zumindest das, was israelische Medien jetzt am Abend hier noch melden.
Im Osten Polens ist eine russische Drohne in ein Maisfeld gestürzt und explodiert. Menschen wurden nach Behördenangaben nicht verletzt. Die Polizei fand am Einschlagsort verbrannte Trümmer aus Plastik und Metall. Die polnische Regierung sprach von einer Provokation Russlands. Mehrere europäische Postunternehmen senden bis auf Weiteres keine Pakete mehr in die USA. Darunter sind Postdienstleister aus Norwegen, Schweden und Belgien. Sie begründen das damit, dass US-Präsident Trump entschieden hat, dass ab Freitag alle Pakete in die USA verzollt werden müssen. Die Unternehmen sagen, dass das zu kurzfristig ist. Der Umzug der weltberühmten Kirche in Kiruna in Nordschweden ist erfolgreich abgeschlossen worden. Die Rote Holzkirche erreichte am Nachmittag ihren neuen Standort. Das 40 Meter breite und mehr als 670 Tonnen schwere Gotteshaus war im Ganzen transportiert worden. Tausende Schaulustige verfolgten die Aktion.
WDR aktuell aus der Region.
Die Stadt Köln will im Deutzer Hafen in den kommenden 10 Jahren ein neues Wohnviertel für bis zu 7000 Menschen bauen. Heute hat sie einen Zwischenstand zu den Arbeiten gegeben. Benedikt Kaninski, WDR Köln, war vor Ort.
In den letzten Wochen und Monaten wurden hier in Deutz erst einmal viele Bauflächen freigelegt. Das heißt, Gebäude wurden abgerissen, die Stromversorgung und Kanalisation für die geplanten Wohn- und Bürogebäude vorbereitet. Ende des Jahres starten dann die Bauarbeiten für einen Park an der Deutzer Promenade. Außerdem sollen 2 neue Brücken über das Hafenbecken gebaut werden. Am Samstag stellt die Stadt das Projekt beim Hafentag vor, zum Beispiel mit Führungen durch die Gebäude der Mühlen am Hafen und mit Fahrradtouren über das Gelände.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Abend gibt es einige Wolken. Es bleibt meist trocken. In der Nacht ist es teils sternenklar, teils leicht bewölkt bei 15 bis 10 Grad. Der Tag morgen bringt eine Mischung aus Sonne und teils dichten Wolken. Es bleibt aber weiter trocken. Dabei in Schleiden 20 Grad, in Lüdenscheid 21 Grad und in Bielefeld 22 Grad. Am Freitag dann mehr Wolken als Sonne, aber höchstens vereinzelt einen Schauer bei 17 bis 21 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Entwarnung für die A6 Saarbrücken-Kaiserslautern. Kein Falschfahrer mehr zwischen Rohrbach und Waldemoor. Und noch eine Entwarnung für die A8 Saarlouis-Karlsruhe. Kein Falschfahrer mehr zwischen Neunkirchen-Oberstadt und Einöd. Die A1 Osnabrück Richtung Hamburg ist zwischen Hemelingen und Bremer Kreuz. Nein, dort sind 3 Kilometer stockender Verkehr, keine Sperrung. Die A1 Hamburg Richtung Bremen ist in Höhe Posthausen gesperrt. Die Umleitung führt Richtung Bremen über Ottersberg Bahnhof, Bassen und Euthen. Die A1 Dortmund-Köln ist zwischen Kreuz Leverkusen und Kreuz Leverkusen West wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A2 Hannover Richtung Berlin ist zwischen Lehrte Ost und Hemeler Wald nach einem Unfall gesperrt. Die Umleitung führt über die U29, dadurch staut es sich. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Hannover-Langenhagen und Hannover-Herrenhausen. 4 Kilometer Stau, dort ist nur eine Spur frei. Die A3 Frankfurt Richtung Würzburg ist zwischen Hanau und Seligenstadt gesperrt. Dadurch staut es sich. Die A9 Halle-Leipzig Richtung Nürnberg ist in Höhe Schleiz wegen einer Nachtbaustelle gesperrt. A40 Dortmund Richtung Duisburg, die ist zwischen Bochum-Wattenscheid West und Essen-Zentrum wegen Bauarbeiten noch bis nächste Woche gesperrt. A57 Köln Richtung Krefeld, zwischen Köln-Ehrenfeld und Köln-Korweiler 3 Kilometer Stau. Die A59 Duisburg Richtung Dienstlaken ist zwischen Kreuz Duisburg und Meiderich bis nächste Woche gesperrt. Die A99 Westumfahrung München Richtung Nürnberg ist im Kreuz München-West wegen Bergungsarbeiten noch bis 1 Uhr gesperrt. Und die A113 Schönefeld stadteinwärts ist zwischen Stubenrauch und Spätstraße stadteinwärts bis 5 Uhr gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt wie immer aus den Studios von NDR Info in Hamburg. Am Mikrofon begrüßt sie Sven Hasenclever. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sorgt gerade für Aufregung aus zwei Gründen. Die CDU-Politikerin stammt ja bekanntlich aus Rheinland-Pfalz. Das ist jetzt noch nicht so aufregend. Und dort hat sie der CDU-Kreisverband als prominente Parteifreundin zum Sommerfest eingeladen. Soweit, so üblich. Aber der Ort des Festes und der Inhalt von Julia Klöckners Rede lösen jetzt Diskussionen aus. Konstanze Nastarowitz bringt uns auf den Stand.
Alles klang erstmal wie ein harmloser Termin. Ein Sommerfest bei der CDU Koblenz mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner als prominentem Gast. Doch dieser Sommerempfang fand laut Medienberichten in den Räumlichkeiten des Unternehmens Compo Group Medical statt. Gründer dieses Unternehmens ist Frank Gotthardt, der gleichzeitig auch das umstrittene Online-Nachrichtenportal News finanziert. Bereits im Vorfeld gab es an der Teilnahme Klöckners deshalb Kritik. Doch es blieb nicht bei der Teilnahme. Klöckner hielt auf der Veranstaltung dann auch noch eine viel diskutierte Rede. Ganz allgemein ging es dabei um das Thema Meinungsfreiheit. Und in dieser Rede, so schildern es anwesende Journalisten, verglich Klöckner die linksgerichtete Tageszeitung Taz mit dem Online-Medium News. Das Nachrichtenportal T-Online zitiert sie mit der Aussage, die Taz vertrete das sehr linke Spektrum, Gotthardt investiere in ein Medium genau auf der anderen Seite. Aber in den Methoden seien sich beide nicht so sehr unähnlich in ihren Vorgehensweisen. Gegenüber dem Tagesspiegel bestritt Klöckners Büro, dass sie das Medium News genannt habe. Das dem Tagesspiegel vorliegende Manuskript legt jedoch nahe, dass Klöckner News und Taz verglichen hat. Die Kritik an Klöckners Gleichsetzung dieser beiden sehr unterschiedlichen Medien folgte prompt. Linken-Fraktionschefin Heidi Reichenegg legte ihrem Tagesspiegel gar den Rücktritt nahe, erklärte, sie solle ihr Amt abgeben, wenn ihr das Hofieren von Rechten wichtiger sei, als ihr Amt entsprechend auszufüllen. Klöckner verharmlose damit rechte Hetze und Desinformation. Auch innerhalb der schwarz-roten Koalition wurde Kritik laut. Klöckners Teilnahme sei erklärungsbedürftig, erklärte der Chef der SPD-Fraktion im Bundestag, Matthias Miersch, gegenüber T-Online. Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt wiederum wirft Klöckner bei T-Online vor, Medien zu normalisieren und aufzuwerten, denen journalistische Standards egal scheinen. Für die Bundestagspräsidentin ist es nicht die erste Kontroverse im Amt. Immer wieder fiel sie in den letzten Monaten mit viel diskutierten Äußerungen und Entscheidungen auf.
Der Deutsche Journalistenverband kritisiert Julia Klöckner ebenfalls. Meine Kollegin Nina Zimmermann vom NDR hat mit dem Vorsitzenden Mika Beuster gesprochen und ihn gefragt, warum dieser Auftritt der Bundestagspräsidentin auf dem Sommerfest aus seiner Sicht mehr ist als nur ein verunglückter Ortstermin.
Das ist in der Tat ein Medienunfall, der da stattgefunden hat. Es ist ein Unfall, dass die Bundestagspräsidentin dort ein rechtspopulistisches Portal gleichgesetzt hat mit einer Qualitätszeitung, die in Branchenkreisen anerkannt ist und somit Qualitätsjournalismus auf eine Stufe mit aktivistischem Populismus stellt. Und das ist bedauerlich. Es ist umso bedauerlicher, dass es ausgerechnet dort stattgefunden hat, wo der Finanzier dieses rechtspopulistischen Medienportals ansässig ist, nämlich in Koblenz, und er dann auch noch anwesend war und er dann auch noch mit seinem Portal Thema dieses Vortrags war.
Und Sie sprechen da von einem problematischen Verhältnis zu Sponsoren. Was genau werfen Sie da Julia Klöckner vor?
Ja, das Interessante ist ja, dass die Taz, also die Tageszeitung aus Berlin, einmal aufgedeckt hatte, dass Julia Klöckner ein problematisches Verhältnis zu Nestlé hatte. Das ist Aufgabe von uns Journalistinnen und Journalisten. Wir müssen Fragen stellen, wir müssen Skandale aufdecken. Das hat die Taz getan. Das ist jetzt ein paar Jahre her, aber es ist offenbar kein Zufall, dass sie nun in der Rolle der eigentlich überparteilichen Bundestagspräsidentin, nun in Koblenz, dort wo News sitzt, dieses Portal, ausgerechnet die Taz so scharf angreift. Und dann kann man sich fragen, warum tut sie das? Ist das Rache am Qualitätsjournalismus? Die Frage muss gestellt werden.
Wie beantworten Sie denn die Frage? Ist das wirklich eine alte Rechnung, die da beglichen wird?
Das ist ein Muster, was wir häufiger bei Politikern erleben. Wir hatten das ja zuletzt erlebt, als Philipp Amthor von der Vergangenheit eingeholt wurde und er dann gegen das Informationsfreiheitsgesetz wetterte. Aber das Gesetz war der Anlass, warum sein Skandal zutage kam. Und nun stellt sich Frau Klöck Glöckner hin und wettert sozusagen gegen die Taz, ausgerechnet die Zeitung, die ihren Skandal aufgedeckt hat. Also man kann ja darauf kommen, dass das kein Zufall ist, sondern dass hier man die Rolle falsch versteht. Eine Bundestagspräsidentin sollte über den Dingen stehen und nicht persönliche Streitigkeiten auf das politische Parkett führen. Da hätte ich ihr mehr zugetraut, als so kleinkariert zu denken.
Als Bundestagspräsidentin steht Glöckner protokollarisch vor Kanzler Friedrich Merz. Sie folgt auf der Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier. Wie kommt sie denn dieser Überparteilichkeit in diesen gut 100 Tagen nach, Ihrer Meinung nach?
Die unabhängige Presse ist von Artikel 5 Grundgesetz geschützt. Sie hat eine wichtige Aufgabe in diesem Staat. Sie wird oft vierte Gewalt genannt. Es steht der Bundestagspräsidentin schlicht nicht zu, einen solchen skandalösen und faktisch falschen Vergleich zu stellen und damit etwas zu behaupten, was nicht stimmt und damit auch die Institution Journalismus zu besudeln. Sie müsste sich hier vielmehr dazu äußern, wie wichtig es ist, dass Journalismus es in diesem Land gibt, dass Qualitätsjournalismus betrieben wird auf Fakten basierend und nicht Hass, Hetze, Häme, Desinformation betrieben wird, hier aus rein ökonomischen Gründen, um uns Öl ins Feuer zu gießen, die Gesellschaft zu spalten. Das hätte einer staatstragenden Rolle, die sie nun mal innehat, gut getan. Sie ist nicht Generalsekretärin, sie ist nicht die wahlkämpfende Einpeitscherin. Sie hat nun eins der höchsten Staatsämter inne. Sie ist offenbar entweder nicht in diesem Amt angekommen oder sie kann es nicht ausfüllen.
Es wird ja gesagt, es ginge hier einfach auch um die Meinungsfreiheit, die Bundestagspräsidentin da in Koblenz thematisiert habe.
Ja, das wird oft behauptet, auch in rechtspopulistischen Kreisen, man dürfe in Deutschland nicht mehr alles sagen. Und es wird so oft gesagt und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wiederholt, dass man sich fragen kann, ob den Leuten, die so etwas behaupten, nicht der Widerspruch auffällt. Ständig reden wir darüber, man könne nicht mehr alles sagen. Und damit ist alles gesagt, weil man kann alles sagen. Was man allerdings nicht tun kann, ist, Hass, Hetze, Desinformation zu betreiben. Meinung ist das eine, Fakten sind das andere. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber niemand hat das Recht, andere Menschen herabzusetzen, herabzuwürdigen oder zu beleidigen. Und das scheint aber genau das Geschäftsmodell von manchen Portalen zu sein, die durch Spaltung, die durch Öl ins Feuer gießen, die durch gezieltes Anstacheln von Konflikten Geld machen, Aufmerksamkeit erringen und dann aber uns als Gesellschaft ablenken von den Themen, die wirklich wichtig sind für die Menschen. Und das ist Aufgabe von Journalismus, dorthin zu schauen, wo sind die eigentlichen Themen, die uns bewegen.
Sagt der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes Mika Beuster zur Kritik an der Nähe von Julia Glöckner zum News-Finanzier Frank Gotthardt und ihrer Aussage zu Taz und News. Es ist eines der absoluten Musikevents des Jahres, der Eurovision Song Contest. Ausgerichtet wird der Musikwettbewerb immer vom Gastland des Siegers oder der Siegerin. Und nachdem der österreichische Künstler JJ in diesem Jahr den ESC gewonnen hatte, kommt die Veranstaltung nächstes Jahr aus Österreich. Aber von wo genau? Welche Stadt hat so große Kapazitäten, dass sie alle Künstler und ihre Teams, alle Fans und Schaulustigen, aber auch die gesamte Veranstaltung samt Technik und Presse beherbergen kann? Die Entscheidung ist nun gefallen und David Freches berichtet, wie es ausgegangen ist.
Europe shall we dance? Europa sollen wir tanzen? Diese Frage ist das Motto, mit der der Eurovision Song Contest nächstes Jahr seine 70. Ausgabe feiert und Wien feiert direkt mit. Dass der ESC wieder nach Österreich kommt, war schon vorher klar, nur noch nicht wann und wo. Die Entscheidung hat der öffentlich-rechtliche ORF live im Radio beim Sender Ö3 verkündet, und zwar durch Generaldirektor Roland Weißmann.
Wann wird er stattfinden? Es hat ja zwei Wochenenden zur Auswahl gegeben. Es wird der 16. Mai 2026 sein.
Die Antwort auf die alles entscheidende Frage gab es dann im ESC-Stil.
Und ich gebe 12 Punkte für Wien.
Ganz andere Gefühle dagegen in Innsbruck. Die fünftgrößte Stadt des Landes hatte sich ebenfalls als Ausrichter beworben und auch auf die Zusage gehofft. In den letzten Jahren war der ESC schließlich nie in Hauptstädten, sondern in Basel, Malmö oder Liverpool. Der Radiosender Ö3 hat darum auch live und vor Publikum aus Innsbruck gesendet. Dieser Fan nahm die Entscheidung dann aber ganz nach dem ESC-Motto United by Music.
Der Song Contest ist viel mehr als eine Stadt. Er steht für Inklusion, Feiern, Zusammensein. Wir freuen uns, in Wien alle Menschen, Freunde wiederzusehen.
Innsbruck und Wien mussten für die offizielle Bewerbung einen ganzen Katalog von Anforderungen erfüllen. Einen internationalen Flughafen, gute Autobahnanbindungen und jede Menge Platz für die ESC-Fans in Hotels, Hostels, auf Campingplätzen oder ähnlichem. Wien ist da einfach anders aufgestellt als Innsbruck oder wie ORF-Chef Weißmann sagt.
Und es war wirklich so, dass es eine ganz, ganz tolle Bewerbung war von Innsbruck. Aber ehrlicherweise war dann Wien noch um ein Eilzahl besser.
Der ORF freut sich zwar auf den ESC. Bei der größten Musikshow der Welt schauen jedes Jahr rund 170 Millionen Menschen zu. Aber das Event wird auch sehr teuer. Der ESC bedeutet für den ORF Kosten von mehreren Dutzend Millionen Euro. Und das in Zeiten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Land dringend sparen muss. Große Sportevents wie die Olympischen Spiele und die Fußball-WM nächstes Jahr machen die Situation da nicht besser.
Die ARD-Infonacht.
Wie weit und wie schnell kann ein Frieden in der Ukraine hergestellt werden und vor allem, was ist dafür notwendig? Zuletzt gab es Bewegung auf einem Weg zu einem Ende des Krieges. US-Präsident Trump hat Wladimir Putin getroffen. Anschließend gab es noch ein sozusagen europäisches Treffen im Weißen Haus. Mit dabei war der ukrainische Präsident Zelensky, aber auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und unter anderem Kanzler Merz. Seitdem ist eine Diskussion darüber entbrannt, welche Garantien künftig für die von Russland überfallene Ukraine übernommen werden können. In der Bundesregierung hieß es dazu bislang, dass Deutschland sich zwar auf jeden Fall an Sicherheitsgarantien beteiligen werde, aber bedeutet das auch eine Beteiligung der Bundeswehr? Darüber wird diskutiert. Und Jesse Wellmer hat in den Tagesthemen mit Cindy Wittke-Hohlfeld über das Thema gesprochen. Sie leitet den Arbeitsbereich Politik am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Und zunächst ging es darum, dass die Debatte viel zu früh komme. Denn bis zu deutschen Bodentruppen in der Ukraine sei es noch ein ganz langer Weg. Kommt die Debatte für Sie auch zur falschen Zeit, war die Frage.
Nun, Bodentruppen gehören zum Teil auch zu Sicherheitsgarantien. Und Sicherheitsgarantien, effektive, robuste, weitreichende und internationale, sind sehr wichtig bei der Verhandlung und Umsetzung von Waffenstillstands- und Friedensabkommen. Das heißt, die Debatte um Sicherheitsgarantien kann nicht früh genug kommen. Aber diese sehr detaillierte Debatte über die Anzahl zum Beispiel von Bodentruppen zum aktuellen Zeitpunkt, das ist eventuell schon etwas zu weit gesprungen und läuft die Gefahr, sich festzufahren, exakt an diesem Punkt.
Sie sagen, Bodentruppen seien wichtig, seien Bestandteil. Wolfgang Ischinger, der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, der sagt, wir könnten die Diskussion über Bodentruppen sofort beenden, wenn wir die Ukraine mit ausreichend Waffen ausstatten würden. Was ist da dran?
Nun, dieses Zitat von Herrn Ischinger sagt ja eventuell auch weiter, dass er davon ausgeht, dass Russland aktuell nicht an echten Friedensverhandlungen interessiert ist und auch zum Beispiel keine Sicherheitsgarantien von europäischen Staaten, die Mitglied in der NATO sind, zulassen würden. Ich folge Herrn Ischinger dahingehend, dass es weiterhin auch essentiell ist, die Ukraine auf dem Schlachtfeld zu unterstützen in ihrem Selbstverteidigungskampf. Aber parallel halte ich es für nötig, sich so früh wie möglich auch darüber Gedanken zu machen, welche Sicherheitsgarantien denn die Koalition der Willigen überhaupt in der Lage sind, auf die Beine zu stellen, also quasi eine Bestandsaufnahme zu machen, eine Bedarfsliste und hier aktiv schon einmal in die verschiedenen Szenarien einzusteigen, um dann, falls das wirklich auf das Tableau kommen sollte, auch bereit zu sein, um nicht wieder den Platz am Verhandlungstisch mit Donald Trump zu verlieren.
Frau Wittke-Hohlfeld, wenn wir bei möglichen Bodentruppen zur Friedenssicherung bleiben, weil das ja die Debatte ist gerade, wie viele bräuchte die Ukraine von einem Land wie Deutschland und welche Aufgaben kämen in der Ukraine dann auf die Friedenstruppen zu? Denn Frieden sichern, das kann ja vieles bedeuten.
Genau. Also ich möchte mich nicht an der Spekulation von Anzahl von Soldaten nun beteiligen, da ich es ja bereits kritisiert habe. Ich möchte auf die Herkulesaufgabe hinweisen, die vor Friedenstruppen stünden. Die Kontaktlinie aktuell, der Frontverlauf, ist entlang von mehr als 1300 Kilometern. Und darüber hinaus wäre auch noch eine Grenze zu Russland auf dem Land und zur See als auch zu Belarus zu sichern. Also die Aufgabe ist groß. Die Frage wäre, wo internationale Truppen eingesetzt werden würden. Und auch hier geht es wieder darum, das Risiko von Garantien auch zu managen. Das heißt, nicht nur deutsche Truppen würden eventuell entsendet werden, sondern auch Truppen anderer Staaten. Es müsste eine international gemischte Truppe sein, die sowohl die Kontaktlinie überwacht, als auch unter anderem zum Beispiel ein Mandat hätte, hier Zwangsmaßnahmen durchzuführen, sollte es zu Verletzungen der Kontaktlinie kommen von der einen oder anderen Seite oder sollte es gar zu einem Übergriff Russlands wiederkommen. Die Ukraine braucht hier Unterstützung. Das ist nicht alleine durch die Ukraine zu leisten, auch nicht alleine durch Waffenlieferungen oder Ausbildungen, sondern das ist eine internationale Aufgabe, denn es gibt keinerlei Art von Vertrauen zwischen der Ukraine und Russland, dass ein solches Abkommen auch tatsächlich halten würde und umgesetzt werden könnte. Es ist also eine Gemeinschaftsaufgabe.
Also das klingt, diese Herkulesaufgabe, auch nach einer großen innenpolitischen Debatte, auch nach einer gesellschaftlichen Debatte, sollte es tatsächlich dahin kommen. Und innerhalb von 10 Tagen bis 2 Wochen soll ja Europa jetzt erstmal im Austausch mit den USA ein Konzept zu Sicherheitsgarantien erarbeiten. Was muss denn da drinstehen, damit dieses Konzept wirklich einen Frieden sichern kann, damit es was wert ist?
Genau, da gibt es Beispiele auch aus der jüngeren Geschichte. Da kann man zum Beispiel in das Daytoner Abkommen von 1995 gucken, das in seinem ersten Anhang sehr genau ausbuchstabiert, wie zum Beispiel ein Frieden für Bosnien-Herzegowina gesichert werden sollte. Hier geht es um klassische Fragen wie die Festlegung einer Kontaktlinie, die Entwaffnung von Soldaten, der Rückzug von Truppen, die Demilitarisierung einzelner Zonen und natürlich auch, wie zum Beispiel eine Friedensmission zusammengesetzt werden könnte und welches Mandat sie bekommen könnte. Also das sind auch Fragen, die sich für mögliche Verhandlungen, Waffenstillstände und auch einen Friedensprozess zwischen der Ukraine und Russland stellen werden. Dabei ist natürlich wichtig, es wird Rückschläge geben. Nicht alles davon wird sich umsetzen lassen. Aber das ist nun mal einmal leider der sehr, sehr schwere Prozess von Friedensverhandlungen. Es dauert lange, es ist mit Rückschlägen verbunden, aber wenn man einmal diese Diskussion geführt hat, fängt man in der Zukunft nach einem Rückschlag im Zweifelsfall nicht mehr bei Null an.
Sagt Cindy Wittke-Hohlfeld vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg.
Die Meinung.
Ist die Debatte über eine deutsche Friedensmission verfrüht? Diese Frage hat sich unsere Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel gestellt und sie findet nein, ganz im Gegenteil. Hören Sie dazu ihren Kommentar.
Manchmal verzweifle ich an der deutschen Politik. Da verkündet der Kanzler in Washington, dass es jetzt darum geht, konkrete Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu erarbeiten und dass Deutschland natürlich seinen Beitrag leisten wird. Wenn dann aber in Deutschland die Frage aufkommt, ob und inwieweit es auch um einen Beitrag der Bundeswehr zu einer wie auch immer gearteten Friedensmission gehen könnte, dann heißt es auf der politischen Ebene postwendend, eine solche Debatte sei vorschnell, viel zu hypothetisch und mediale Treiberei. Natürlich wissen wir zurzeit weder, ob sich Wladimir Putin überhaupt auf einen Friedensschluss einlässt, noch ob und wie die Rahmenbedingungen aussehen werden, unter denen friedenssichernde Maßnahmen möglich sind. Was wir aber langsam wissen sollten, ist, dass wir eine Strategie brauchen, um endlich rauszukommen aus dem Ad-hoc-Krisenmodus, dem ewigen Reagieren auf das, was andere als Takt vorgeben. Wenn wir wirklich mitreden wollen bei der Gestaltung der europäischen Sicherheitsordnung nach dem Ukraine-Krieg, dann müssen wir jetzt ganz grundsätzlich entscheiden, wozu wir bereit sind und wozu nicht. Und mit wir meine ich nicht nur die Bundesregierung, sondern auch das Parlament, die Parteien und die Gesellschaft. Welche Rolle wollen wir denn spielen? Die führende, die Kanzler Merz beansprucht, die des Geldgebers, wie so oft in der Vergangenheit? Sicherheitsgarantien können viele Facetten haben. Es kann um Finanzhilfen und Ausbildung gehen, um Militärhilfen, aber eben auch um den Einsatz der Bundeswehr an einer friedenssichernden Mission. Es geht darum, einen Rahmen zu skizzieren, Grenzen zu formulieren. Was ist denkbar? Was wären Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, auch mit Blick auf das oder die Mandate? Das ist alles andere als trivial, vor dem Hintergrund unserer Geschichte, den personellen und materiellen Engpässen, den Verpflichtungen in der NATO. Weil die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist und weil wir über die Neugestaltung des Wehrdienstes reden, ist es richtig, über diese Fragen ganz grundsätzlich auch öffentlich zu diskutieren. Denn gerade bei einer so weitreichenden Entscheidung ist es wichtig, dass das Ergebnis von vielen mitgetragen wird. Verschieben wir eine solche Debatte, bis klar ist, wie ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine aussehen könnte, werden wir, wie so oft bei der Ukraine-Unterstützung, zu spät dran sein. Unter Druck geraten, was weder uns hilft, noch der Ukraine und auch nicht den Verbündeten. Eine Grundsatzentscheidung würde allen helfen, klarer zu sehen, sich einstellen zu können auf politische Entscheidungen. Es gäbe eine Grundlage, um in dem Moment handlungsfähig zu sein, wenn sich die Konturen eines Friedensvertrags abzeichnen, wann auch immer das sein mag. Aus meiner Sicht wäre das nicht sinnlos, sondern es wäre ein starkes Signal.
Die Meinung von Christina Nagel, sie hat viele Jahre für die ARD aus Moskau berichtet. Heute ist sie Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio.
Sport.
Mit Moritz Knorr. Nach seinem dritten Platz bei der Tour de France hat Florian Lippowitz einen echten Radsportboom in Deutschland ausgelöst. Jetzt nimmt der 24-Jährige erstmals seit der Frankreich-Rundfahrt wieder an einem Rennen teil. Und zwar in der Heimat, bei der Deutschlandtour. Chancen auf den Gesamtsieg hat er aber wohl nicht. Anders sieht das bei Superstar Wout van Aert aus. Der ist genauso am Start wie Jonathan Milan, dem Gewinner der Sprintwertung bei der Tour de France. Beide hatten zum Auftakt der Deutschlandrundfahrt aber das Nachsehen. Hinter dem Norweger Sören Werenscholt. Moritz Kasserlet mit den Einzelheiten.
Ein Sprinter war in Essen der Schnellste, aber nicht der, den viele erwartet hatten. Werenscholt war schneller als zum Beispiel die Superstars Wout van Aert oder Jonathan Milan. Der Norweger hat für die gut 3 Kilometer rund um die alte Zeche Zollverein gut 3,5 Minuten gebraucht. Bei sonnigem Wetter und einer tollen Kulisse. Tausende Zuschauer waren zum alten Bergwerk gekommen, feierten vor allem die deutschen Radprofis um Florian Lippowitz.
Ja, war richtig cool, vor so vielen Fans wieder Rennen zu fahren. Ja, das war auch der Hauptgrund, warum ich hier eigentlich hergekommen bin. Nach dem Urlaub habe ich mich schon schwer getan, aber ja, wenn ich jetzt hier sehe, wie viele Fans da sind, freut es mich natürlich wahnsinnig und macht super viel Spaß wieder.
Mit dem Tagessieg hatte Lippowitz wie erwartet nichts zu tun. Er wurde 36. Nils Podet wurde 16. und hat alle Möglichkeiten, auf den nun folgenden 4 Etappen um den Gesamtsieg mitzufahren.
Ja, ich denke, wir haben viele Kapitäne hier mit dem Team, von daher müssen wir einfach offensiv fahren und gucken, dass wir irgendwo den Unterschied machen.
5,5 Sekunden hatte Polet im Zielrückstand. Marius Meyerhofer war als bester Deutscher eine gute 1/10 Sekunde schneller. Der Norweger Sören Werenscholt geht also als erster Gesamtführender und damit im blauen Trikot auf die erste Etappe dieser Deutschlandtour von Essen nach Herford in Ostwestfalen.
Die weiteren Zielorte heißen neben Herford dann noch Arnsberg und Kassel sowie Magdeburg, wo die Tour am Sonntag endet. 3,5 Wochen sind es noch bis zum Start der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio. Vorher stehen aber noch einige Wettkämpfe in der Diamond League an. In der messen sich die Sportlerinnen und Sportler über die gesamte Saison an verschiedenen Orten, bis dann am Ende ein Gesamtsieger in den verschiedenen Disziplinen feststeht. Und jetzt hat die Diamond League in Lausanne in der Schweiz Station gemacht. Und am Start war dort auch die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen, die letztes Jahr bei den Olympischen Spielen Bronze gewinnen konnte. Max Seib.
Es war ein gelungener Testlauf für Tokio. Die deutsche 400-Meter-Staffel der Frauen siegt in Lausanne und das, obwohl sie keinen guten Start erwischt. Nach dem ersten Stabwechsel das niederländische Team deutlich vorne, hält den Vorsprung bis kurz vor dem Ziel. Doch Schlussläuferin Gina Lückenkämper mit einem ganz starken Sprint schiebt Deutschland noch auf Platz 1. Nach Bronze bei den Olympischen Spielen in Paris untermauert die deutsche Staffel mit dem Sieg in Lausanne ihre Ambitionen auf eine WM-Medaille. Auch wenn, das zur Einordnung, in der Schweiz einige andere starke Nationen fehlen. Einen erfreulichen Abend erlebt auch Christina Honsel. Sie holt im Hochsprung ihren ersten Sieg überhaupt in der Diamond League und bestätigt damit ihre eindrucksvolle Form. Den ersten Platz muss sie sich allerdings mit 2 anderen Athletinnen teilen. Alle 3 scheitern an der 1,94-Marke. Enttäuschend läuft es in Lausanne hingegen für Lea Meyer über 3000 Meter Hindernis. Bei ihren bisherigen Auftritten in der Diamond League in Oslo und Paris schaffte sie es auf die Plätze 4 und 6. Zuletzt wurde sie deutsche Meisterin über 5000 Meter. Doch bei widrigen Bedingungen und Dauerregen in Lausanne muss Meyer vorzeitig aufgeben.
Am Freitag steht dann das vorletzte Diamond League Meeting der Saison in Brüssel an. Nächste Woche werden dann in Zürich die Gesamtsieger gekürt. Alle Infos zur Diamond League und aus dem Rest der Welt des Sports finden Sie online unter sportschau.de und in der Sportschau-App.
Was die deutsche Gaming-Branche von der Politik erwartet, das ist Thema bei uns in der kommenden Viertelstunde in der Wirtschaft nach den Nachrichten um 11:30.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Ronald Lessig. Israels Armee hat nach Angaben eines Sprechers die nächste Phase des Gazakrieges begonnen. Sie bereitet sich demnach darauf vor, die Stadt Gaza einzunehmen. Schon jetzt hielten israelische Truppen die Außenbezirke der Stadt besetzt, erklärte der Armeesprecher. Ministerpräsident Netanyahu hatte angeordnet, die Offensive zu beschleunigen. In Gaza werden noch zahlreiche Hamas-Kämpfer vermutet. In der Stadt leben nach Schätzungen noch etwa 1 Million Zivilisten. Sie sollen sich in Zeltquartiere im Süden des Gazastreifens begeben. Die Entscheidung über einen Bundeswehreinsatz in der Ukraine kann nach Ansicht des SPD-Vorsitzenden Klingbeil erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden. Zunächst müsse abgewartet werden, ob es tatsächlich Frieden zwischen der Ukraine und Russland geben wird, sagte Klingbeil. Aus der Nachrichtenredaktion Thorsten Lange.
Der SPD-Chef sagte dem Fernsehsender Sat.1, er wisse noch nicht genau, ob Russlands Präsident Putin ernsthafte Friedensgespräche wolle. Sollte tatsächlich ein Abkommen zur Beendigung des Krieges zustande kommen, dann brauche die Ukraine Sicherheitsgarantien und dazu gehöre zuallererst eine starke ukrainische Armee. Und dann werde man gucken, was noch gemacht werden kann, so Klingbeil. Ob es deutsche Soldaten sind oder nicht, diese Frage stelle sich jetzt noch nicht.
Nach dem Absturz einer Militärdrohne im Osten von Polen hat die Regierung in Warschau Moskau für den Vorfall verantwortlich gemacht. Den Angaben zufolge handelt es sich um ein russisches Flugobjekt. Aus Warschau Martin Adam.
Bei der in Polen abgestürzten Drohne handele es sich um eine, Zitat, Provokation der Russischen Föderation. Das erklärte am späten Mittwochnachmittag der polnische Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz bei einer Pressekonferenz. Das Verteidigungsministerium habe bereits alle NATO-Verbündeten informiert. Die Drohne sollte mutmaßlich die polnische und damit die NATO-Flugabwehr testen. Die hatte wiederum nicht mal den Einflug in den polnischen Luftraum registriert.
Der Umzug der berühmten Kirche von Kiruna im Nordschweden ist erfolgreich abgeschlossen worden. Das 40 Meter breite und mehr als 670 Tonnen schwere rote Holzgebäude erreichte am Nachmittag seinen neuen Standort. Der Umzug dauerte 2 Tage und wurde von tausenden Schaulustigen begleitet. Er war monatelang geplant und vorbereitet worden. Unter anderem musste die Straße zwischen dem alten und neuen Standort verbreitert werden. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Norden klar, im Süden kräftiger Regen oder Gewitter, teilweise Unwetter. Bei 17 bis 5 Grad. Morgen oft heiter und trocken, im Süden dichte Wolken und gebietsweise Schauer oder Gewitter. Bei 18 bis 26 Grad. Am Freitag im Norden einzelne Schauer, an den Alpen anfangs Regen, 17 bis 24 Grad. Und am Samstag im Nordosten wechselhaft, im Südwesten freundlicher, 17 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die Autobahn 1 Hamburg Richtung Bremen ist in Höhe Posthausen gesperrt. Die Umleitung führt Richtung Bremen über Ottersberg Bahnhof, Bassen und Euthen. Die A1 Dortmund-Köln ist zwischen Kreuz Leverkusen und Kreuz Leverkusen West wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. A2 Hannover Richtung Berlin zwischen Kreuz Hannover Ost und Lehrte Ost. 6 Kilometer Stau nach einem Unfall. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Hannover-Langenhagen und Hannover-Herrenhausen. 4 Kilometer Stau, dort ist nur eine Spur frei. Die A3 Frankfurt Richtung Würzburg ist zwischen Hanau und Seligenstadt gesperrt. Dadurch staut es sich. Die A9 Halle-Leipzig Richtung Nürnberg ist in Höhe Schleiz wegen einer Nachtbaustelle gesperrt. A40 Dortmund Richtung Duisburg, die ist zwischen Bochum-Wattenscheid West und Essen-Zentrum wegen Bauarbeiten noch bis nächste Woche gesperrt. Die A59 Duisburg Richtung Dinslaken ist zwischen Kreuz Duisburg und Meiderich bis nächste Woche gesperrt. Und die A113 Schönefeld stadteinwärts ist zwischen Stubenrauch und Spätstraße stadteinwärts bis 5 Uhr gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Heute mit Sven Hasenclever. Die humanitäre Lage in Gaza-Stadt bleibt katastrophal. Im Norden hat die israelische Armee begonnen, die Menschen über Flugblätter aufzufordern, in den südlichen Gazastreifen zu gehen. Eine erneute Vertreibung, ohne dass die Menschen überhaupt wüssten, wohin sie gehen können. Die israelische Armee bereitet die Offensive auf Gaza weiter vor. 50.000 Reservisten bekommen in den nächsten Tagen ihren Einberufungsbescheid. Aus Tel Aviv berichtet Eva Lell.
Die katastrophale Lage im Gazastreifen droht sich noch einmal zu verschärfen, wenn Israel seine geplante Offensive auf Gaza-Stadt umsetzt. In den Außenbezirken der Stadt, in der sich derzeit nach Schätzungen 1 Million Menschen aufhalten, rückt die Armee bereits vor, schildert Abu Fadi Al-Far, der in Gaza City lebt. Es stimmt, dass die Angriffe zugenommen haben. Die ganze Nacht hindurch gab es Bombardierungen in Al-Sabra, Al-Tufa und Jabalia. Wir sind zwar relativ weit davon entfernt, aber der Rauch lag in unserer gesamten Gegend. Und obwohl die Bombardierungen weit von uns entfernt sind, sind die Angriffe dennoch überall und jederzeit präsent. In den nördlichen Außenbezirken hat die israelische Armee Flugblätter abgeworfen, in denen die Bevölkerung aufgerufen wird, Gaza-Stadt in Richtung Süden zu verlassen. Abu Fadi Al-Far will aber bleiben. Es gibt keinen Ort, an den die Menschen gehen können. Und sie haben auch kein Geld, um dorthin zu gehen. Und die Menschen im Gazastreifen sind erschöpft. Niemand kann irgendwo hingehen. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht tun, da ich keinen Platz hätte, an dem ich bleiben könnte. Anders Abu Hassan, auch er lebt in Gaza-Stadt. Angst und Terror werden Kinder und Frauen letztendlich dazu bringen, Gaza zu verlassen, ob sie es wollen oder nicht. Wenn unsere Seite so verhandelt wie bisher, glaube ich, dass Gaza so werden wird wie bei Tanun und Rafah. Weite Teile des Gazastreifens sind bereits zerstört. Nun befürchtet er Ähnliches für Gaza-Stadt. Die israelische Armee betont, sie wolle die Stadt einnehmen, die Hamas besiegen. Die geplante Offensive wird von vielen Seiten massiv kritisiert. In Israel gingen am vergangenen Wochenende fast 1 Million Menschen auf die Straße. Sie fürchten, die Kriegspläne gefährden das Leben der Geiseln im Gazastreifen. Auch international wächst der Druck, Israel solle den Krieg beenden. Doch bisher bleibt die Regierung Netanyahu bei ihrer Strategie. Israels Verteidigungsminister Israel Katz betonte zu Wochenbeginn in einer Rede vor den Militäreinheiten im Süden des Landes, die Regierung wolle ein Ende des Krieges. Das Einzige, was für ein Ende des Krieges sorgen kann, ist weiter Stärke zu zeigen. Die Stärke, die ihr bisher gezeigt habt, wir werden sie weiter zeigen. Diese Stärke kann zu genau diesem Ergebnis führen. Die Vorbereitungen für die Offensive laufen also und zeitgleich prüft die Regierung, ob sie erneut über einen Waffenstillstand verhandeln will. Die Hamas hatte Anfang der Woche einer Vereinbarung unter Vermittlung von Ägypten und Katar zugestimmt. Diese sieht vor 60 Tage Waffenruhe, die Freilassung von 10 lebenden und 18 toten israelischen Geiseln im Austausch gegen 140 palästinensische Gefangene. Die erste Reaktion von Premier Netanyahu war zurückhaltend. In israelischen Medien heißt es, die Regierung prüfe den Vorschlag. US-Präsident Trump stärkte Netanyahu Anfang der Woche den Rücken in seinem aggressiven Kurs. Andere Staaten wie auch Deutschland drängen Israel auf das Angebot einzugehen. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sagte in Jakarta:
Die Lage ist schwierig genug und auf der anderen Seite ist die Chance jetzt riesig, etwas gemeinsam zu erreichen. Und ich kann wirklich nur dringend appellieren, diese Chance auch zu nutzen.
Eine Entscheidung der israelischen Regierung wird in den nächsten Tagen erwartet. Denkbar ist aber auch, dass es weitere Verhandlungsrunden gibt und dass der Krieg im Gazastreifen weitergeht.
Wirtschaft.
Die Gamescom ist ein fester Termin für Videospielenthusiasten weltweit. Jetzt hat die Messe in Köln ihre Türen geöffnet. Erwartet werden neue Rekordmarken, sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern. Wirtschaftlich ist die Gaming-Branche seit langem ein wichtiger Faktor, aber Deutschland hinkt hinterher, die Verkaufszahlen schwächeln. Nun hofft die Videospielindustrie auf mehr Unterstützung durch die Politik. Martin Schütz berichtet.
In Deutschland haben die Menschen im vergangenen Jahr weniger Geld für Computer und Videospiele und für die dazugehörige Technik ausgegeben. Statt knapp 10 Milliarden Euro waren es nur noch gut 9,4 Milliarden. Das sind schlechte Nachrichten, unter denen auch deutsche Entwicklerstudios leiden müssen.
Tatsächlich muss man sagen, dass die Gamesbranche in schlechten Zeiten doppelt getroffen ist,
sagt Felix Falk, der Chef des Branchenverbands Game. Denn zum einen findet gerade weltweit eine Konsolidierung im Games-Sektor statt.
Gleichzeitig, und das ist der zweite Teil, haben wir in Deutschland noch keine verlässlichen Rahmenbedingungen für die Games-Entwicklung.
Denn aus Sicht von Felix Falk hat die Ampelkoalition seine Branche vor große Probleme gestellt. Sie hat nämlich die erst sehr junge Förderung der Computer- und Videospieleindustrie ausgesetzt. Vom Frühjahr 2023 bis Ende 2024 konnten keine neuen Anträge gestellt werden. Die deutsche Computerspieleindustrie ist erst im Aufbau und besteht vor allem aus kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ihr Marktanteil liegt bei unter 5%. Der sollte durch die Förderung eigentlich steigen. Aber der Förderstopp hatte fatale Folgen, sagt Professor Björn Bartholdy von der TH Köln.
Wir stehen an einem kritischen Punkt. Einerseits gibt es natürlich Fortschritte und Erfolge. Andererseits hat vor allem das Aussetzen von Fördermitteln sofort sichtbare Folgen gehabt. Projekte wurden eingefroren, Studios mussten Personal abbauen oder gleich ganz schließen. Das zeigt, wie wenig resilient die Branche hierzulande ist.
Das nimmt auch die Kölner Spieleentwicklerin Linda Kruse so wahr. Die eingeführte Förderung hat kurzfristig positive Effekte gehabt. Das schnelle Aussetzen sei ein Schock gewesen. Dadurch sei auch Planungssicherheit verloren gegangen.
Ich kann halt 30 Leute, wenn ich da ein Projekt starten will, dann muss ich die ja jeden Monat bezahlen. Dann kann ich nicht sagen, hey, das Projekt geht erst in 3 Monaten los. Wir müssen uns jetzt ganz schnell noch was anderes überlegen, was wir in der Zeit machen können. Und das muss man ja auch dann wieder zwischenfinanzieren. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig mit der Planung, gerade wenn man halt eben festangestellte Leute hat und sich natürlich auch auf so ein Projekt einstellen muss und das nicht halt irgendwie von morgen halt irgendwie sofort starten kann.
Bei diesem Start soll auch Dorothee Bär helfen. Die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt ist in der neuen Bundesregierung für die Gamesbranche zuständig. Und sie hat bereits eine wichtige Entscheidung getroffen. Seit dem 1. August können wieder neue Förderanträge gestellt werden. Felix Falk hat daher hohe Erwartungen an den Besuch der Ministerin auf der Gamescom.
Klar, es muss noch mehr folgen, damit wir wirklich konkurrenzfähig sind, wettbewerbsfähig zu anderen Ländern. Aber die Richtung stimmt auf jeden Fall im Moment und das macht uns als Gamesbranche sehr zuversichtlich.
Experten schätzen, dass eine erfolgreiche Förderung erst nach 5 bis 10 Jahren nachhaltige Effekte zeigt. Konkurrenzfähig ist die deutsche Computerspieleindustrie also noch lange nicht, auch wenn die maximale Fördersumme auf 8 Millionen Euro angehoben wurde. Zum Vergleich, die umsatzstarken Computerspiele, die sogenannten AAA-Games, kosten in der Entwicklung bis zu 100 Millionen Euro.
Die Bundesregierung hat besorgt auf die Entscheidung der amerikanischen Regierung reagiert, die besonders hohen Stahl- und Aluminiumzölle auf bestimmte Produkte auszuweiten. Die Regelung ist seit Montag in Kraft und könnte die Bedingungen für deutsche Exporteure weiter erschweren. Martin Polanski berichtet.
Laut Bundeswirtschaftsministerium geht es jetzt darum, weitere Handelsbeschränkungen dringend zu vermeiden. Details zu den neuen US-Zöllen und den möglichen Auswirkungen liegen aber noch nicht vor. Die EU-Kommission in Brüssel sei gerade dabei, mit den USA die genauen Regeln der Zolleinigung zu erarbeiten, so eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Es brauche nun eine schnelle Lösung. Die US-Regierung hat 400 Warengruppen je nach Stahl- und Aluminiumanteil zu Wochenbeginn mit besonders hohen Sonderzöllen belegt. Das gilt beispielsweise für Motorräder, Eisenbahnwaggons oder Tür- und Fensterrahmen. Bereits Anfang Juni hatte die US-Regierung die Zölle auf Rohstahl und Aluminium auf 50% hochgeschraubt. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind im ersten Halbjahr 2025 die Exporte in die USA spürbar zurückgegangen, um knapp 4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders stark war der Rückgang bei Autos und Maschinen. Trotz des Handelskonflikts sind die USA aber weiterhin der größte Abnehmer von Waren aus Deutschland.
Die ARD-Infonacht.
Wer von einer Gasheizung auf eine Wärmepumpe umsteigt, braucht logischerweise keinen Gasanschluss mehr. Sich von dem Anschluss zu verabschieden, kann aber teuer werden, je nachdem, wo man wohnt. Denn die Gasnetzbetreiber reagieren höchst unterschiedlich auf die Bitte, ein Haus vom Anschluss zu trennen. Britta Felske vom MDR hat sich in Sachsen umgehört.
Gasheizung raus, Wärmepumpe rein. Die Investition wird auf dem Konto eingeschlagen haben. Die Lust auf weitere Kosten dürften sich daher in Grenzen halten. Zum Abschied vom Gas gehört auch, den Anschluss zu kappen. Glück, wer in Leipzig wohnt. Den Anschluss stilllegen zu lassen, kostet nichts und kann theoretisch jederzeit reaktiviert werden. Teuer wird die zweite Lösung. Wenn die Gasleitung ein für alle Mal aus der Erde gebaggert wird, vermeidet man damit mögliche Folgekosten oder Probleme, die die ungenutzte Leitung auf dem eigenen Grundstück verursachen könnten. Aber 1.100 Euro netto kostet das beim Gasnetzbetreiber Leipziger Gruppe, teilt ein Sprecher mit. Zitat, ein faires Angebot. Scheint so. Wer am E-Netz anliegt, die meisten Gaskunden im südwestlichen Sachsen inklusive Chemnitz, zahlt mindestens 3.500 Euro dafür. Lorenz Bücklein, Energieexperte der Verbraucherzentrale Sachsen, fällt dazu nur ein Begriff ein: Wildwuchs.
Es fehlt einfach auch gerade an Regelungen und es wird ein Stück weit intuitiv von den Unternehmen, so ist unser Eindruck zumindest, da einfach auch festgelegt, wie hoch die Kosten dann jeweils sind.
Dass Gasnetzbetreiber unterschiedlich hohe Kosten aufrufen, wenn der Gasanschluss nicht mehr gebraucht wird, zeigt auch eine Umfrage der Verbraucherzentrale NRW. Die ergab, dass einige Unternehmen allein für die vergleichsweise einfach umsetzbare Stilllegung mehrere hundert Euro verlangen, die, wie gesagt, bei der Leipziger Gruppe und auch bei E-Netz derzeit kostenlos ist. Was aber ist überhaupt das Mittel der Wahl, wenn die Gasleitung nicht mehr gebraucht wird? Stilllegung oder Rückbau? Lorenz Bücklein mit einem klaren kommt darauf an.
Wie die finanziellen Möglichkeiten natürlich der VerbraucherInnen auch in dem Moment sind. Ich glaube, wenn man einmal den Weg eingeschlagen hat, tatsächlich zu sagen, meine Wärmepumpe, das klappt auch alles, ich werde diesen Gasanschluss nicht mehr brauchen, dann kann man natürlich über den Rückbau auch nachdenken.
Damit die Konditionen für den Rückbau deutschlandweit gleich sind, fordert der Verbraucherschützer klare Regelungen von der Politik.
Wenn man die Menschen dazu motivieren möchte, aus der fossilen Energie auszusteigen, dann muss auch sowas geregelt werden.
So sieht es auch Florian Gressler vom Verband der kommunalen Unternehmen Sachsen, in dem die meisten Gasnetzbetreiber organisiert sind.
Man möchte natürlich rechtssicher handeln und deshalb wäre natürlich so eine Klärung wichtig.
Der Verband der kommunalen Unternehmen schlägt vor:
Für uns wäre es verursachergerecht, wenn der einzelne Haushalt die Stilllegung oder eben den Rückbau bezahlt. Genauso eben, wie man bei einem Neuanschluss eben die Kosten individuell berechnet. Dabei könnte der Staat unterstützen. Die Idee wäre ein sogenannter Umstellbonus für Haushalte.
Denn die Gasnetzbetreiber haben das Problem, dass sie ein Netz für immer weniger Kunden am Laufen halten. Zudem verursachen nicht genutzte, also stillgelegte Gasleitungen trotzdem Wartungsaufwand. Kosten, die, wie im Falle der Leipziger Gruppe, bislang nicht an die ehemaligen Gaskunden weitergereicht werden. Das könnte sich allerdings bald ändern. Das Unternehmen prüft derzeit künftig Rechnungen für die Stilllegung bzw. für nicht genutzte Gasleitungen zu verschicken. Wieder so ein Punkt, für den sich Verbraucherschützer Lorenz Bücklein dringend bundesweit einheitliche Regeln wünscht.
Gleich 23.48 Uhr. Lieber Berlin oder Aachen statt Harvard oder Berkeley, so entscheiden sich immer mehr Studierende aus Indien. Gerade durch die politisch unsichere Lage in den USA und Probleme bei der Visavergabe suchen viele eine Alternative und finden sie in Deutschland. Schon längst machen indische Studierende die größte internationale Gruppe an deutschen Hochschulen aus. Im vergangenen Jahr waren 50.000 Inderinnen und Inder eingeschrieben und es dürften noch mehr werden. Das bestätigen auch Organisationen, die indische Studierende auf das Leben in Deutschland vorbereiten. Charlotte Horn berichtet.
Anjana hatte sie, die Zusage für ein Masterstudium in den USA. Die $500 für die Visumsgebühr waren schon überwiesen. Doch einen Tag später, Ende Mai, stoppte die US-Regierung plötzlich vorübergehend die Visumsvergabe für ausländische Studierende. Der Schock war groß und für sie war klar, eine Alternative musste her. Die 27-jährige Inderin bewarb sich spontan für einen Master in Berlin. Die finanziellen Verpflichtungen, die ich selbst mit einem Stipendium eingegangen bin, waren plötzlich ein zu großes Risiko und alles, was damit verbunden war. Außerdem hat mir die aktuelle aufgeheizte Stimmung in den USA gerade auch gegenüber internationalen Studenten Sorgen gemacht. Anjana ist nicht ihr richtiger Name. Die Studentin aus Neu-Delhi will lieber anonym bleiben, weil sie gerade noch mitten im Visumsprozess steckt. Bei einer Veranstaltung in Neu-Delhi informieren indische Vertreter von deutschen Hochschulen. Am Stand der Freien Universität Berlin erkundigt sich Mani Yadav gerade nach einem geeigneten Master. Die 21-jährige Studentin träumt davon, in Deutschland zu studieren. An den USA habe sie kein Interesse. Nicht nur, weil die Studiengebühren dort so hoch seien. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, aber ich mag die USA nicht. Das Gesundheitssystem, das Bildungswesen und der Rassismus, von dem es so viel gibt. Deshalb denke ich, dass Deutschland in diesen Punkten besser wäre.
Germany would be better in those aspects.
Auch Jörn Weingärtner merkt das gestiegene Interesse von indischen Studierenden an einem Uniplatz in Deutschland. Gerade seitdem Länder wie die USA oder auch Großbritannien ihre Visavergabe geändert hätten. Der Geschäftsführer der Gesellschaft für akademische Studienvorbereitung ist extra von Bochum nach Indien gereist. Die Gesellschaft sieht sich als Brücke zwischen deutschen und ausländischen Universitäten. Als eine Art TÜV für Deutschtests und auch Eignungsprüfungen für Studiengänge. Auch deutsche Hochschulen hätten immer größeres Interesse an Studierenden aus Indien, so Weingärtner.
Es gibt eine sehr, sehr große Zahl von Schülerinnen und Schülern, die zum Studium ins Ausland gehen wollen, die gut vorbereitet sind und die möglicherweise auch in Indien nicht unbedingt den Studienplatz finden, den sie bräuchten, um auch später eine internationale Karriere zu machen. Und insofern gibt es ein großes Interesse, im Ausland zu studieren und da wollen wir gerne helfen und den Weg ebnen.
Und das Ziel sei langfristig, dass die indischen Absolventen dann auch direkt in den deutschen Arbeitsmarkt wechselten. Anjana, die indische Studentin aus Neu-Delhi, hat Glück gehabt. Sie hat eine Zusage aus Berlin bekommen. Noch wartet sie allerdings auf ihr Visum für Deutschland. Sie hoffe, dass ihr Visum bis zum Start des Wintersemesters in wenigen Wochen da ist, damit es dann auch klappt mit dem Master und dem Abschluss Made in Germany.
Kultur.
Er hat eine eingängige Melodie, ist zum Tanzen geeignet, verbreitet Urlaubsstimmung und war möglichst auf Platz 1 der deutschen Charts. Das ist die etwas technische Definition der Gesellschaft für Konsumforschung, kurz GfK, für den offiziellen Sommerhit. Heute ist er für 2025 bekannt gegeben worden. Es ist Golden, ein Song von Huntrix, einer fiktiven K-Pop-Gruppe. Sie stehen ein wenig auf dem Schlauch, haben den Song noch nie gehört, macht nichts. Christoph Möller erklärt, warum der Song eine zeitgenössische Hymne für diesen Sommer ist.
I was a ghost, I was alone.
Das nennt man wohl einen Banger. Breite, rollende Synthesizer und Gesang, der sich hoch, hoch, immer höher schraubt. So klingt Blockbuster-Pop. Katy Perry hätte es nicht besser machen können. Es geht um alles in dem Song Golden von der fiktiven Girlgroup Huntrix. Dass es um alles geht, ergibt Sinn, denn dieses Stück Musik spielt eine zentrale Rolle in dem Animationsfilm K-Pop Demon Hunters. In der Netflix-Produktion wird mit der Musik von Huntrix ein weltweiter Schutzschild gespannt, der fiese Dämonen von den Menschen fernhält.
The world will know you as Popstars. But you will be much more than that. You will be hunters.
Das Ziel von Rumi, Mira und Zoe, den drei Huntrix, den Jägerinnen, ist es, das Schutzschild zu vergolden, damit die Dämonen endgültig besiegt werden. Golden, man versteht schon. Pop, buchstäblich als Schutzschild gegen das Böse. Eine melancholisch angehauchte Hymne auf die Menschheit. Die Botschaft könnte aus einem deutschen Schlager stammen. Wir werden es schon schaffen. Wir sind unaufhaltsam.
No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe we're going up.
Aber ist dieser Song nicht auch zutiefst humanistisch? Golden erzählt nicht nur die Geschichte von Rumi, die versteckt, dass sie halb dämonisch ist, er verbreitet auch die universelle Botschaft in Zeiten großer Krisen, dass es sich lohnt, zusammenzuhalten. Ob dieser nun offizielle deutsche Sommerhit Urlaubsstimmung verbreitet, sei mal dahingestellt. Er passt aber in einen Sommer, in dem die Frage nach der Echtheit von Pop so drängend ist wie lange nicht. Ist es überhaupt noch wichtig, dass eine Girlgroup von echten Menschen verkörpert wird? Golden ist der Sommerhit, der so wenig sommerlich, aber auch so zeitgemäß ist wie lange nicht. Man wird sich an ihn erinnern in ein paar Jahren, wenn noch mehr fiktive Gruppen wie Huntrix ganz selbstverständlich ganz oben in den Charts stehen.
Golden von Huntrix, ein Song aus dem Netflix-Film K-Pop Demon Hunters, ist zum Sommerhit 2025 gekürt worden.
Standpunkte.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den früheren Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erhoben. Sie wirft ihm Falschaussage vor. Er hatte vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Pkw-Maut vor 5 Jahren eine Erinnerungslücke. Unsere Gastautorin heute ist Wiebke Hollersen von der Berliner Zeitung. Sie hat Zweifel, dass es zu einer Verurteilung kommen wird.
Tja, Andreas Scheuer kann sich einfach nicht erinnern. Oder er sagt, dass er sich nicht erinnern kann, versteckt sich hinter dieser ziemlich praktischen Lüge, die wir ja alle im Alltag, wenn wir ehrlich sind, schon mal verwendet haben. Andreas Scheuer hat aber nicht im Alltag gesagt, dass er sich leider nicht erinnern kann, sondern in einem Untersuchungsausschuss des Bundestags. Es ging auch nicht um eine Kleinigkeit, sondern um die Frage, ob die Firmen, die in Deutschland die Pkw-Maut organisieren sollten, ihm, der damals Verkehrsminister war, angeboten hatten, mit der Unterzeichnung von Verträgen noch zu warten, bis der Europäische Gerichtshof über die Maut entscheidet. Klar ist, Scheuer hat nicht gewartet, sondern die Verträge mit den Firmen unterschrieben. Der Gerichtshof hat die Maut gekippt und dann wurde es richtig teuer. Die Firmen hatten ja ihre Verträge. Ihnen stand jetzt Schadensersatz zu. 243 Millionen Euro Steuergeld. Scheuer scheint bis heute nicht wirklich begriffen zu haben, was er da angerichtet hat. Auf Facebook hat er erklärt, dass ihn die Anklage gegen sich empöre. Er habe doch schon Verantwortung übernommen für das Scheitern der Maut. Es geht aber nicht um das Scheitern der Maut. Es geht um die 243 Millionen Euro Schaden. Und die Verantwortung bestand auch nur darin, dass er nicht mehr im Bundestag sitzt, sondern jetzt Berater ist. Vor Gericht wird Andreas Scheuer aber vermutlich trotzdem wenig zu befürchten haben. Der Satz, ich kann mich leider wirklich nicht erinnern, ist so gut, weil man ihn so gut wie gar nicht widerlegen kann.
Die Meinung unserer Gastautorin Wiebke Hollersen. Nach Ansicht der Märkischen Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder hat die Anklage Potenzial, etwas gerade zu rücken.
Für die Entscheidung der Berliner Staatsanwaltschaft hat das zwar hoffentlich keine Rolle gespielt, aber man kann schon festhalten, für die seit langem aufgebrachte Volksseele ist es eine gute Nachricht, dass Andreas Scheuer jetzt angeklagt wird. Das bei immer mehr Menschen entstandene, eher abstrakte Gefühl, dass mächtige und reiche Menschen so behandelt würden, als stünden sie über dem Gesetz, wird durch diese Anklage natürlich nicht widerlegt, aber sie könnte zumindest zu einem Gegenbeispiel werden. Auch wenn es nicht um die Maut geht, für viele sicherlich das wahre Vergehen. Es muss Konsequenzen haben, wenn vor einem Untersuchungsausschuss gelogen wird.
Im Zeit-Podcast Was jetzt? Äußert Hauptstadtkorrespondentin Petra Pinzler die Meinung, die Anklage gehe am eigentlichen Problem vorbei.
Das Problem bei der Sache ist, wenn Scheuer verurteilt wird, dann nur wegen der Falschaussage und nicht wegen der völlig verfehlten Politik in der Mautangelegenheit. Da kommt er ungeschoren davon und auch all die anderen Beteiligten, also der bayerische Ministerpräsident, der damals regiert hat, Seehofer und auch der heutige Innenminister Dobrindt, die waren mindestens so beteiligt, werden aber in der Sache Maut ebenso wenig wie Andi Scheuer zur Rechenschaft gezogen werden. Das kann nur politisch passieren. Juristisch, wie gesagt, wird nur über die Falschaussage verhandelt.
Die Taz findet, wenn es zu einem Verfahren kommt, könnte das Signalwirkung entfalten. Die Anklage sende eine Warnung an Politiker und Politikerinnen.
Denn ähnliche Fälle gibt es immer wieder. Olaf Scholz von der SPD, Ex-Hamburger Bürgermeister und Bundeskanzler, erinnerte sich in Untersuchungsausschüssen zu Steuerhinterziehung zunächst nicht an Gespräche mit betroffenen Bankeigentümern. Dann, als man sie ihm nachgewiesen hatte, nicht an deren Inhalt. Vermeintliche Erinnerungslücken und Lügen verhindern die Aufklärung politischer Fehler und Rechtsverstöße. Mit ihrer Anklage versucht die Staatsanwaltschaft, diese Taktik zu erschweren.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschäftigt sich mit Scheuers Reaktion auf die Anklage. Der Ex-Verkehrsminister hat der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, von politischen Motiven getrieben zu sein.
Diese Anschuldigungen sind absurd. Die Töne, die Scheuer gegenüber der Justiz anschlägt, wirken so, als beiße jemand um sich, der sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Natürlich gilt auch für Scheuer die Unschuldsvermutung. Aber einen Gefallen hat er sich mit seinem Wüten gegen die Anklagebehörde gewiss nicht getan.
Auch die Rheinpfalz aus Ludwigshafen befasst sich mit Scheuers Reaktion, setzt aber einen anderen Fokus.
Ein ehemaliger Repräsentant dieses Staates, der die Justiz derart diskreditiert, richtet nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Amt, das er einst bekleidete, schweren Schaden an. Wer so spricht, erschüttert das Fundament, auf dem der Rechtsstaat steht. Die politische Katastrophe der Maut wird dadurch nicht kleiner. Sie wird nur ergänzt durch ein zweites Debakel, einen beispiellosen Angriff eines Ex-Regierungsmitglieds auf die Justiz. Was immer die Gerichte entscheiden werden, der Vertrauensverlust ist längst da.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Janine Artist.
WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Michael Dreis. Guten Abend. Mehrere europäische Postunternehmen senden bis auf Weiteres keine Pakete mehr in die USA. Sie begründen das damit, dass Präsident Trump entschieden hat, dass künftig alle Pakete in die USA verzollt werden müssen, auch die mit geringem Wert. Wie die Deutsche Post dazu steht, erklärt Maike Kreber, WDR Bonn.
Noch ist von Seiten der DHL keine Entscheidung gefallen, aber der deutsche Logistikkonzern sei im Austausch mit den US-Behörden, sagt ein DHL-Sprecher der ARD. Derzeit gäbe es noch zu viele Unklarheiten, die noch geprüft werden müssen, so das Bonner Unternehmen. Die norwegische, schwedisch-dänische und die belgische Post hatten bereits verkündet, die Postsendungen vorübergehend auszusetzen. Auch sie teilen mit, dass die US-Zollbehörden bisher nicht genügend Details bekannt gegeben hätten. Einige europäische Postdienste arbeiten jetzt zusammen, um gemeinsam mehr Klarheit zu bekommen.
Israel hat die angekündigte Offensive auf Gaza-Stadt begonnen. Nach Angaben eines Militärsprechers hat die Armee schon erste Vororte eingenommen. Für die Offensive wurden 60.000 zusätzliche Reservisten einberufen. Der Plan von Israels Regierungschef Netanyahu stößt international auf Kritik, weil damit viele weitere Palästinenser vertrieben werden. In Düsseldorf hat die Polizei zum ersten Mal einen mutmaßlichen Gewalttäter aus dem Umfeld des Hauptbahnhofs verbannt. Dem 31-Jährigen werden mehrere Körperverletzungen und ein räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Um weitere Taten zu verhindern, hat die Polizei ihm jetzt verboten, den Bereich um den Bahnhof für 3 Monate zu betreten. Forschern ist zum ersten Mal gelungen, einen Blick ins Innere eines explodierten Sterns zu werfen. Dabei entdeckten sie, dass nicht nur die äußeren, leichten Schichten des Sterns verschwanden, sondern auch die dichten Schichten aus Silizium und Schwefel. Die sogenannte Supernova gibt Wissenschaftlern damit wertvolle Hinweise darauf, wie große Sterne am Ende ihres Lebens aufgebaut sind.
WDR aktuell aus der Region.
In Aldenhofen im Kreis Düren ist ein neuer Windpark in Betrieb gegangen. Auf einer rekultivierten Fläche des früheren Tagebaus Inden drehen sich künftig 6 Windräder. Wolfgang Deutz für WDR aktuell.
Die Windräder haben Power. 24.000 Haushalte können durch sie künftig mit Strom versorgt werden. RWE hatte bereits im Dezember von der Bundesnetzagentur grünes Licht für den Bau erhalten und sich direkt an die Arbeit gemacht. Wochenlang wurden Bauwege errichtet, der Untergrund verdichtet und Kabel verlegt. Später wurden die Windräder in Einzelteilen von Tiefladern angeliefert und zusammengebaut. Die Fundamente reichen 18 Meter tief ins Erdreich. Der Windpark befindet sich zwischen Aldenhofen und der früheren Ortschaft Pattern.
Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Die Nacht ist teilweise klar mit Tiefstwerten zwischen 15 und 10 Grad. Tagsüber bringt der Donnerstag Sonne, aber auch mal dichtere Wolken. Es bleibt aber trocken. In Steinfurt bis 21 Grad, in Schwerte 22, in Düren bis 23 Grad. Am Freitag mehr Wolken als Sonne, aber höchstens vereinzelt Schauer. Und es wird etwas kühler. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die Autobahn 1 Hamburg Richtung Bremen ist in Höhe Posthausen gesperrt. Die Umleitung führt Richtung Bremen über Ottersberg Bahnhof, Bassen und Euthen. Die A1 Dortmund-Köln ist zwischen Kreuz Leverkusen und Kreuz Leverkusen West wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. A2 Hannover Richtung Berlin zwischen Kreuz Hannover Ost und Lehrte Ost 6 Kilometer Stau nach einem Unfall. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Hannover Herrenhausen und Garbsen 7 Kilometer Stau wegen einer Nachtbaustelle. Die A3 Frankfurt Richtung Würzburg ist zwischen Hanau und Seligenstadt gesperrt, dadurch staut es sich. Die A9 Halle-Leipzig Richtung Nürnberg ist in Höhe Schleiz wegen einer Nachtbaustelle gesperrt. Die A40 Dortmund Richtung Duisburg ist zwischen Bochum-Wattenscheid-West und Essen-Zentrum wegen Bauarbeiten bis nächste Woche gesperrt. Die A59 Duisburg Richtung Dinslaken ist zwischen Kreuz Duisburg und Meiderich ebenfalls bis nächste Woche gesperrt. Und die Autobahn 113 Schönefeld stadteinwärts ist zwischen Stubenrauch und Spätstraße stadteinwärts bis 5 Uhr gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Sie kommt aus den Studios von NDR Info in Hamburg. Am Mikrofon begrüßt sie Sven Hasenclever. Es geht um ziemlich viel Geld, das CSU-Politiker Andreas Scheuer während seiner Zeit als Bundesverkehrsminister verplant und am Ende verloren haben soll. Immerhin 243 Millionen Euro hat das Mautdebakel die Steuerzahler gekostet. Aufgearbeitet wurde der Vorgang bereits in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages und ausgerechnet dort soll Andreas Scheuer falsch ausgesagt haben. Das wirft ihm jedenfalls die Staatsanwaltschaft Berlin vor und hat jetzt Anklage erhoben. Birte Sannichsen mit den Einzelheiten.
Andreas Scheuer hat sich aus der Politik zurückgezogen. Sein Bundestagsmandat hatte er letztes Jahr im April niedergelegt. Doch die Mautaffäre holt den ehemaligen CSU-Verkehrsminister mal wieder ein. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft ihm vor, gelogen zu haben. Es geht um seine Aussage im Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Pkw-Maut vor 5 Jahren. Damals betonte Scheuer:
Es ist mir ein Anliegen, den Abgeordneten Auskunft zu geben. Das werde ich auch heute vollumfänglich machen. Nach bestem Wissen und Gewissen.
Doch die Berliner Staatsanwaltschaft glaubt nicht, dass Scheuer tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen ausgesagt hat. Konkret ging es im Untersuchungsausschuss auch um die Frage, warum die Mautverträge unterschrieben wurden, obwohl zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar war, ob eine solche Maut rechtlich umsetzbar wäre. Später wurde klar, sie ist es nicht. Der Europäische Gerichtshof hat die Pkw-Maut gestoppt. Der Bund musste mehr als 240 Millionen Euro Schadenersatz an die Betreiberfirmen zahlen. Scheuer hat im Untersuchungsausschuss ausgesagt, er könne sich nicht daran erinnern, dass die Mautbetreiberfirmen angeboten haben, mit der Vertragsunterschrift zu warten, bis es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes und damit rechtliche Sicherheit gibt. An dieser Aussage zweifelt die Berliner Staatsanwaltschaft. Sie wirft Scheuer eine Falschaussage vor und erhebt jetzt Anklage, sagt ihr Sprecher.
Dass die mehrfach getätigte Beteuerung im Untersuchungsausschuss, er könne sich nicht an ein Verschiebungsangebot seitens der Mautbetreiber erinnern, unzutreffend gewesen sein muss, sondern dass durchaus dieses Erinnerungsvermögen vorgelegen haben muss.
Bereits im Mai 2022 hatte die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen wegen des Verdachts der Falschaussage. Das Ergebnis: Die Staatsanwaltschaft geht nun von einem hinreichenden Tatverdacht aus. Udo Schiefner von der SPD war der Vorsitzende des Mautuntersuchungsausschusses. Er kam damals mit der Mehrheit der Abgeordneten zu dem Ergebnis, dass Scheuer keine Falschaussage nachzuweisen war.
Es stand die Aussage der Betreiber im Raum, wir haben ihm das Angebot gemacht. Es stand das Wort von Herrn Scheuer im Raum, sie haben es nicht gemacht. Und deshalb, denke ich, musste man damals sagen, wer da jetzt die Unwahrheit sagt, ist dann schwierig für den Untersuchungsausschuss zu belegen.
Andreas Scheuer weist die Vorwürfe zurück. Die Entscheidung des Staatsanwalts bezeichnet er als nicht nachvollziehbar. Sie sei politisch motiviert. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen, Andreas Audretsch, findet es richtig, dass sich Gerichte jetzt mit dem Fall beschäftigen. Für ihn steht der Fall für ein grundsätzliches Problem in der Union.
Das Verhalten von Ex-Verkehrsminister Scheuer hat den Steuerzahler Hunderte von Millionen Euro gekostet. Und es ist Ausdruck eines Systems, dass man nicht versucht, das Beste auf den Weg zu bringen für das Land, sondern dass man versucht, die eigenen Dinge voranzutreiben. Parteipolitik steht über dem Wohle des Landes. Und das ist offensichtlich ein Problem, was die CDU in den eigenen Reihen einmal lösen muss.
Sagt der stellvertretende Fraktionschef der Grünen, Andreas Audretsch. Allerdings allein die Anklageerhebung bedeutet nicht, dass es automatisch auch zum Prozess kommt. Das Landgericht Berlin prüft die Unterlagen jetzt und entscheidet dann, ob sich CSU-Mann Scheuer vor Gericht verantworten muss. Klaus Hempel aus der ARD-Rechtsredaktion ordnet für uns die juristische Lage ein.
Dass die Staatsanwaltschaft in Berlin Anklage gegen Scheuer erhoben hat, bedeutet noch nicht zwingend, dass es auch zu einem Prozess vor Gericht kommen wird. Die Anklage wurde beim Landgericht Berlin I erhoben. Das Landgericht muss die Anklage erst einmal zulassen, das bleibt abzuwarten. Das Gericht wird die Anklageschrift nun erst einmal sorgfältig auswerten. Es dürfte eine Hauptverhandlung nur dann ansetzen, wenn es, wie die Staatsanwaltschaft, zum Schluss kommt, dass ein hinreichender Tatverdacht gegen Scheuer besteht. Hinreichender Tatverdacht bedeutet, dass nach vorläufiger Prüfung der Vorwürfe und der Aktenlage eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Scheuer selbst hat erklärt, dass die Vorwürfe gegen ihn unbegründet seien. Sein Anwalt erklärte, dass Scheuer im Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Maut eine wahrheitsgemäße Aussage gemacht habe. Es ist davon auszugehen, dass sein Anwalt zur Anklage schriftlich Stellung nehmen wird, mit dem Ziel, eine Hauptverhandlung abzuwenden. Die Staatsanwaltschaft wirft Scheuer eine uneidliche Falschaussage vor. Die entsprechende Vorschrift im Strafgesetzbuch gilt auch für Aussagen, die jemand als Zeuge in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages gemacht hat. Bei einer Verurteilung droht in jedem Fall eine Freiheitsstrafe, und zwar von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Eine vergleichsweise geringe Freiheitsstrafe kann dabei zur Bewährung ausgesetzt werden. Wichtig, bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für jeden Beschuldigten bzw. Angeklagten die Unschuldsvermutung. Darauf kann sich auch Andreas Scheuer berufen.
Es handle sich um eine gezielte Provokation durch Russland, erklärte am Abend der polnische Verteidigungsminister. Zu einem